und ein herzliches Willkommen in einer weiteren Folge des 1-Stunde-Freiheit-Podcasts. Wir freuen uns sehr, euch wieder willkommen zu heißen. Und wir haben wieder einige spannende Themen für euch mitgebracht. Zum Beispiel die US-Jobs, Jobdaten haben wir mitgebracht. Dann haben wir die Dow Jones 52.000 und eine Sektorrotation. Wir werden wieder über KI-Chips reden, über DAX und europäische Werte ein bisschen, über Gold und Öl, über Bitcoin, über Tokenisierung und was uns sonst noch am Weg begegnet. In diesem Sinne herzlich willkommen. Bevor wir aber durchstarten, wie immer der Hinweis, dass alles nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir an Wertpapieren direkt beteiligt sind, sagen wir es dazu. Ansonsten sind wir über Konstrukte wie den MSCI World definitiv an allen Wertpapieren dieser Welt so ziemlich beteiligt. Und damit, Urlauber, herzlich willkommen zurück.
Dankeschön, Dankeschön.
Sehr gut. Wie war der Urlaub?
Ja, also es war die ersten zwei Tage was zu heiß, einfach für alles, auch fürs draußen sitzen auf der Veranda und dann am dritten Tag war Regen und somit, ja, war es unterdurchschnittlich.
Unterdurchschnittlich, okay. Na gut, ich hoffe, der nächste Urlaub wird ein bisschen besser, aber ansonsten gehst du halt einfach nicht mehr, würde ich sagen, oder?
Ja, genau, macht ja keinen Sinn anscheinend.
Also, schaut so aus. Sehr gut, sehr gut. Gut, Dominik, starten wir rein ins Thema. Nehmen wir uns einmal den Dow Jones zur Brust. Da gab es eine kleine Änderung. Da sind nämlich die Alphabet-Aktien jetzt drinnen. Und da schaut es so aus, als würde es auch zu einer kleinen Sektorrotation kommen. Noch ist das natürlich nicht in Stein gemeißelt und nur ein paar Tage alt. Aber wir sehen so ein bisschen die Rotation raus aus den Chip-Werten und rein so ein bisschen in Financials, in Communication Services, in Consumer Discretionary. Wie siehst du das? Ist das schon etwas, was du sagst, das läuft, oder ist das noch viel zu früh, um das irgendwie zu sagen zu können?
Ja, also eine Rotation anhand darauf zu bestimmen, ist noch sehr früh. Natürlich kann man den Case machen, dass es so wäre. Ich würde da noch abwarten, aber natürlich ist es halt so, dass derzeit die Hightech underperformt im Gegensatz zum breiten Markt. Also das ist klar ersichtlich. Wie lange das anhält, werden wir sehen. Es kann ein absoluter Bruch sein, dass jetzt Nebenwerte wieder interessanter werden, Small Caps, aber auch Emerging Markets zum Beispiel. Ja, aber das bleibt abzuwarten. Bis jetzt schaut es mal danach aus, aber das muss ich bestätigen natürlich.
Ja, also so sehe ich das auch. Wir haben hier definitiv mal ein erste Anzeichen dafür, aber das heißt noch lange nicht, dass das so bleibt. AMD geht offensichtlich heute ab, schreibt der Wengerboy. Schauen wir gleich live hinein in AMD. Also dann schaut es vielleicht schon wieder anders aus. Ja, da sind wir schon wieder in der Nähe der All-Time-Highs zurück, aber sehr, sehr volatil halt alles. Für mich erinnert das zumindest an Distributionsphase, das, was wir hier sehen, auch wenn wir den SOXX uns anschauen. Ich kann den gerne mal einblenden. Das ist für mich eher eine Distributionsphase, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und es ist für mich halt schon, wenn man sich ansieht, wie klein die Kerzen hier in diesem Bereich waren, wie klein sie noch in diesem war, dann wären es hier schon ein bisschen größer und hier wären es jetzt abartig groß. Also so ein bisschen Distribution sieht das für mich aus. Wir haben hier beim SOXX zumindest für mich aus charttechnischer Sicht zwei Kriterien. Einerseits der nach oben kommende Anchored VWAP aus dem letzten größeren Zwischentief, das weiter entfernt war, und dann so ungefähr die 540-Dollar-Marke, wo Unterstützung-Widerstandsniveau liegt. Das könnte gut sein, dass dieser Anchored VWAP mit der Marke zusammentrifft, dann hätten wir da ein Cluster. Und wenn wir da mit hohem Volumen drunter gehen, dann würde ich vielleicht sagen, okay, das ist jetzt eine Rotation raus. Derweil kann sich das noch weiterentwickeln und kann definitiv auch noch weiter nach oben gehen für mich. Aber ja, der erste Schritt ist mal ein bisschen hinaus aus den doch sehr gut gelaufenen Chip-Werten und hinein in andere Werte. Ich glaube, so würde ich es von meiner Seite zusammenfassen.
Ja, ich würde es auch so ungefähr framen. Ich würde da vielleicht noch ein, zwei Punkte dazu machen. Den Case, den du letztens auch gebracht hast, ist einfach, wenn du vergleichst den S&P 500 gegen den Gleichgewichteten, dann siehst du halt, dass der Gleichgewichtete da jetzt in der letzten Zeit einfach outperformt, weil eben da die kleineren Werte, die Nebenwerte den Bid bekommen. Und das ist ja im Prinzip eigentlich nichts anderes zu einem, nehmen wir wieder diese alte Mann-und-Hund-Analogien, wo der Hund einmal weit nach vorne läuft und einmal nach hinten. Es ist in Wahrheit nur ein Mean-Reversion-Trade zur alten Marktbreite hin retour. Also einfach nur zur Mitte der Marktbreite, wie sie sonst immer war, weil wir ja da sehr konzentriert waren in einige Tech-Aktien, in eben die Magnificent Seven. Und das baut sich da jetzt einfach einmal zurück ein bisschen ab, eine kleine Rückabwicklung Richtung Mean, also Mean Reversion. Und ja, ich würde das jetzt auch nicht wirklich überbewerten, dass der Technologiesektor zum Tode verurteilt ist oder was auch immer. Es ist einfach, der Sektor ist fantastisch gelaufen und jetzt geht's mal in eine andere Richtung.
Absolut. Ich kann es dir noch einmal zeigen. Das war letzte Woche, wie wir das gezeigt haben. Und ja, man sieht es hier schön in weiß. Der Equal Weight SPX, der doch einen schönen Aufwärtstrend noch hat, während man sagen muss, dass beim SPX jetzt mal der Seitwärtstrend eher vorherrscht. Insofern, ja, durchaus eine spannende Situation, genau wie du beschrieben hast. Und man muss sich das halt weiter anschauen. Man muss es im Auge behalten. Das ist in Phasen schon öfters passiert. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist jetzt nichts Gravierendes. Aber man muss es im Auge behalten. Und ich denke, ja, wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, dann werden wir hier im Podcast definitiv nochmal drüber plaudern. Genau. Super. Hast du dem Thema noch was hinzuzufügen?
Nein, ich denke, das ist alles gesagt zurzeit.
Dann gehen wir zu einem Thema, das dir wie auf die Seele geschneidert ist und dein Kerngebiet sozusagen ist. Wir haben die neuen Jobdaten. Die Qualität der Daten mal dahingestellt. 57.000 neue Jobs. Der US-Arbeitsmarkt scheint zu schwächeln. Wie ist denn deine Einordnung dieser Zahlen?
Ja, er schwächelt. Also das ist meiner Ansicht nach klar. Und was ich ja immer schon lange oder schon sehr, sehr lange bekritteln, da hat der Podcast noch anders geheißen, du weißt das, wir reden über das Thema jetzt wirklich schon so oft, ist eben die Datenqualität. Und ich versuche es eh immer wieder rauszulassen, weil sich nur auf dem Thema aufzuhängen, ist halt dann auch nicht richtig. Aber ich muss es halt immer wieder rausziehen, weil es halt einfach so plakativ ist. Und gerade bei den Jobdaten ist es wirklich halt sehr plakativ. Und ich schreibe da eh auf meinem Substack-Kanal Fundamental Finance, dass der Arbeitsmarkt systemisch lügt. Und zwar geht es halt darum, dass 14 von den letzten 17 Readings nach unten revidiert wurden. Und es ist halt, ich habe es eh schon so oft wiederholt, aber egal, es werden Jobmarktdaten rausgegeben, die dann in den nächsten zwei Monaten wieder revidiert werden, wenn sie keinen mehr interessiert, weil immer nur die aktuellen Zahlen interessant sind. Und wenn wir das jetzt akkumulieren und anschauen, wie hoch waren die Revisionen akkumuliert über die letzten 14, 17 Monate, dann sind das 710.000 Jobs, die nicht da sind, die eigentlich reportet wurden, die im Nachhinein nach unten revidiert wurden. Und das ist halt kein kleiner Punkt. Das ist halt ein Wahnsinn. Wenn ich jetzt ein Reading hatte, wo ich von 150.000 Jobs ausgehe, glaube ich, waren es, und es wären nur 57 oder waren es 115.000, von dem ausgegangen ist, und es wären nur 57.000, ist das die Hälfte, was schon schlimm ist. Aber wenn ich dann ein bisschen zurückblick und im Rückspiegel schaue und das fehlen dann auf der Strecke von 17 Monaten 710.000 Jobs, dann ist das einfach eine andere Aussagekraft. Und der Markt weiß einfach, dass die Daten nicht funktionieren. Wenn ich die Durchschnittsrevision von einem Durchschnittsreading nehme, sind das 41.765 Jobs, die zu viel reportet werden pro Monat. Und wenn ich das jetzt von den 57.000 Stellen abziehe, bleiben 15.000 Nettostellen über, theoretisch. Und das ist halt, ja, weiß ich nicht, also da, bullisch ist das nicht.
Bullish kommt jetzt immer darauf an, für wen. Also für die Aktienmärkte ist es zumindest kurzfristig durchaus bullish, weil die Fed damit weniger Druck hat, definitiv den nächsten Zinsschritt nach oben zu machen. Weil wenn der Arbeitsmarkt schwächelt, dann ja, könnte ja auch die Konjunktur schwächeln demnächst und dann wird es sowieso kritisch. Warte mal, vielleicht kurzfristig und langfristig diese Zahlen an. Das würde mich interessieren oder würde mich deiner Meinung dazu interessieren. Kurzfristig Good News für den Arbeitsmarkt, Good News für Walsh, weil er halt ein bisschen weniger Druck hat, die Zinsen zu erhöhen. Bad News langfristig, weil ja, je weniger Leute in Beschäftigung, umso weniger Umsatz wird gemacht, umso mehr weniger Gewinn wird gemacht und langfristig könnten damit die Gewinne nach unten stürzen. Ist diese Annahme
richtig? Du machst exakt den richtigen Punkt. Und zwar ist es auf der einen Seite kurzfristig bullish, also Bad News sind Good News, das gibt es ja immer wieder an der Wall Street, dass schlechte Zahlen bullish sind für die Börse, weil man eben dann den Rückenwind von der Zentralbank erwartet, dass sie mit neuem Geld, mit frischer Liquidity, mit niedrigeren Zinsen den Markt quasi anspornen wollen oder pushen wollen. Dementsprechend sind da jetzt Bad News Good News in diesem Fall für die Aktienmärkte. Aber wie du ganz, ganz richtig sagst, schwache Arbeitsmarktdaten sind eine absolute Katastrophe, weil du kannst die Konjunktur befeuern, was du willst, und du kannst noch mehr Produkte rausstampfen, wenn am Ende sie keiner kaufen kann, weil keiner Jobs hat, um diese Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Dann hast du den Absatzmarkt nicht. Und das ist halt dann mittel- bis langfristig gar keine gute Sache. Und da wirst du erst recht dann mit verschiedenen Fiskalpaketen reinfahren müssen, dass du halt wieder die breite Masse stößt, ob es jetzt Helikoptergeld ist oder was auch immer den Leuten dann einfällt. Es ist auf jeden Fall keine langfristig bullische Geschichte.
Okay, super. Bevor wir auf die Frage von der Anni eingehen, ich habe noch kurz die Daten mitgebracht von Kalshi zum Beispiel. Da sieht man Next Fed Rate Hike, also nächste Zinserhöhung sozusagen. Wie schön das alles hier runtergegangen ist. Die Wahrscheinlichkeiten, die höchste Wahrscheinlichkeit hat im Moment vor 2028, also noch lange hin, vor Juli 2027 73%, aber vor 2027 immerhin auch noch 45%. Also ja, schauen wir mal, was da kommt. Und auch beim FedWatch-Tool habe ich es mal angeschaut und da sehen wir eigentlich, dass im September der nächste Zinsschritt nach oben zumindest mit 46% Wahrscheinlichkeit im Moment führt und dass sich das dann halt ausweitet, je länger man hineingeht in den Dezember dann, ja, da wird's dann, da werden dann die Zinsschritte nach oben schon definitiv höher. Also ja, definitiv spannend das dazu. Frage von der Anja, magst du vielleicht darauf eingehen, Dominik? Ich lese kurz vor. Wie stark schätzt ihr den Einfluss dieser Arbeitsmarktdaten auf die Bewegung am Markt ein? Wird es von den Anlegern sehr ernst genommen? Ich habe nicht so sehr den Eindruck.
Nein, den Eindruck habe ich auch nicht. Arbeitsmarktdaten wirken dann, wenn sie rauskommen, an dem Tag, vielleicht an der Woche dann ziemlich stark, wenn sie denn weit abweichen von den Schätzungen, so wie dieses Reading jetzt letzten Donnerstag. Dann werden sie ganz kurz ernst genommen. Das hat aber für den breiten Markt über langfristige, mittelfristige Dinge jetzt nicht so die wirkliche Auswirkung, weil auf Makrodaten alleine zu traden ist meiner Ansicht nach keine gute Idee. Makroindikatoren geben dir halt quasi vielleicht die Richtung, wo wir in den nächsten Quartalen hingehen, das große Bild, deshalb heißt auch Makro, die große Perspektive. Aber Price Action ist das, was sich am Ende bewegt. Also wo sich die Charts hinbewegen, ist das, wie du den Ausschlag bekommst. Und das können diese Narrative lange anhalten, bis sie dann endlich brechen. Also für mich keine unmittelbaren Auswirkungen, auch wenn es vielleicht zu höherer Volatilität führt. Aber sonst würde ich da jetzt keine großen Schlüsse draus ziehen, außer dass halt der Arbeitsmarkt wegbricht und dass das langfristig halt mit dovischer Geldpolitik zu tun haben wird, meiner Ansicht nach, also mit lockerer Geldpolitik.
Ich glaube auch, dass man es nicht als einzelnes Element sehen kann, die Arbeitsmarktdaten, sondern die ganzen Makrodaten, wenn gemixt sehen muss. Da kommt es ja wieder darauf an, welche Region natürlich und dergleichen mehr. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht so dramatisch. Aber es bewegt die Märkte halt kurzfristig ordentlich, schüttelt es ordentlich durch und das ist dann schon wieder ein spannender Take. Wenn du jetzt Kevin Warsh wärst, würdest du in der nächsten Sitzung die Zinsen erhöhen?
Ich habe gesagt, er tritt den schwersten Job an, den es überhaupt gibt auf der Welt, weil er diesen Tanz auf der Rasiermesserklinge hat. Er hat entweder die Inflation, die ihm davonläuft, oder eben die Rezessionen, die er reinhiken muss. Es gibt keine richtige Antwort auf die Frage. Das ist das Problem. Ich generell würde die Zinsen anziehen. Ich würde sie strafen. Ich weiß, die Wirtschaft geht dann den Bach runter, aber es muss mal so sein. Wir leben in einer viel zu expansiven Geldpolitik. Wir haben Gelddruckorgien hinter uns, also die Geldmenge M2. Ich möchte jetzt nicht zu weit rausgehen da. Die Inflation, man braucht sich nur anschauen, was ein Dollar heute wert ist, was er vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 100 Jahren wert war. Die Kaufkraft sinkt, das geht immer auf den Mittelstand und dementsprechend der Kapitalismus hat über die letzten 100 Jahre dann auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen. Die Armreichschere geht weiter auseinander, eben durch solche Umverteilungsmechanismen. Da kann ich jetzt stundenlang drüber diskutieren. Also ich würde generell auch da mir eine Mean Reversion wünschen. Es geht halt leicht in Richtung Sozialismus, neue Umverteilung. Aber ich befürchte halt, dass wenn wir so weitermachen und das noch expansiver und die Amplituden noch höher werden, dass das halt nur, das ist nicht besser, es kann einfach nicht besser werden, meiner Ansicht nach, wenn wir so weitermachen. Dementsprechend würde ich da die Zinsen anheben und das ganze System mal runterfahren, auch wenn es zuerst weh tut. Aber ich glaube halt, umso länger wir warten, irgendwann kommt der Bruch und dann tut er nur noch mehr weh.
Sehr gut. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare oder in den Chat, was ihr davon hält. Ich würde es in der nächsten Sitzung ehrlich gesagt noch abwarten. Ich würde noch ein paar Daten abwarten. Ich würde nicht viel verändern im Moment, aber sehr wahrscheinlich schon noch in diesem Jahr definitiv. Also das wäre so mein...
Ja, das ist doch der Konsensus, ne? Also dass es einen Hike gibt dieses Jahr. Das nimmt der Markt an. Ich denke auch, dass er weitgehend die Füße stillhalten wird. Ob das richtig ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ne? Also meiner Ansicht nach hätte man schon lange Zinsen von 10, 12, 15% gebraucht. Aber das ist natürlich nicht im Sinne des Marktes.
Nein, weil dann hätten wir den Markt, den SPX wahrscheinlich bei 4.000 und nicht bei fast 8.000, genau. Ja. Da sieht man schon wieder, dass da jemand gut gehedged ist. Das sieht man schon wieder. Das ist dieser Egoismus hier immer. Das ist unfassbar. Ja, Gott. Was auf jeden Fall noch ausbaufähig ist, sind die Likes dieses Livestreams. Das sind nämlich erst zwei. Also, wenn dir dieser Livestream gefällt, dann hinterlass gerne einen Daumen nach oben. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst. Dann haben wir ja gesagt, Dominik, ich weiß auch, das ist halt ein Kaugummi, den wir relativ oft in den Mund nehmen, aber man muss ihn sich halt von Woche zu Woche anschauen mittlerweile. Meiner Meinung nach, das sind die KI-Aktien beziehungsweise die Chip-Aktien. Wir haben es jetzt schon ein bisschen darüber geplaudert. Ich möchte da einen Chart einblenden, der für mich doch sehr spannend ist im Moment und das ist der Chart von Nvidia. Vor allem charttechnisch spannend, weil wir schon so ein bisschen an der ersten Zone sind, ja, wo es möglicherweise hier ein bisschen heikel werden könnte. Wenn man es genau nimmt, könnten wir hier eine kleine Schulterkopf-Schulterformation ausgeübt haben. Noch ist es nicht ganz durch, ja? Und noch hätte dieser Trade für mich auch keine Priorität, weil wir hier in die nächste große Clusterzone hineinlaufen. Das heißt, vom Chancen-Risiko-Verhältnis wäre das der Short definitiv nicht spannend, aber es gibt ja nicht nur Nvidia, es gibt noch andere. Ich habe den SOXX schon gezeigt, der zwar noch nicht in diesem Bereich ist, aber durchaus schon volatil ist. Wir haben andere, die extremst volatil hin und her schwanken im Moment. Ja, die Blase, sie ist, wenn es eine Blase ist, ich sage mal, noch ist es für mich natürlich eine Blase, aber noch ist sie nicht am Platzen. Das ist so mein Take dazu. Ich glaube, dass die Hyperscaler im Moment zumindest massiv investieren weiterhin. Die Gefahr, die ich halt sehe, wir kommen jetzt in die nächste Earnings-Season hinein und in der nächsten Earnings-Season werden sie weiter Ausblick geben, wie sie dann weiter mit ihren Investitionen, mit den CapEx vorangehen werden. Und deswegen meine Frage auch an dich ist, glaubst du, dass sie die CapEx weiter aufrechterhalten werden oder denkst du, es kommt der erste kleine Knick und wenn der erste kleine Knick kommt, dann zumindest der erste große Schock. Heißt jetzt nicht, dass wir um 50% verlieren in diesen Aktien, aber doch vielleicht nochmal 10, 20, 30% runtergehen. Und ja, Gewinnmitnahmen sind ja auch nichts Schlechtes. Also was ist dein Take auf die nächste Earnings Season, die übrigens nächste Woche beginnt?
Schwierig. Also eigentlich relativ einfach, aber schwierig für manche Aktien, einfach die Ziele immer höher zu stecken. Kein Baum wächst in den Himmel. Wir haben das schon öfter gesagt. Natürlich schaffen sie es immer wieder, neue Ziele auszustecken. Ich glaube, die ersten Aktien haben es bei der letzten Earnings Season dann auch schon nicht mehr geschafft, worauf sie dann wieder korrigiert sind. Irgendwann geht ihnen halt die Luft aus, beziehungsweise geht ihnen halt die Fantasie aus, wie weit man das ausbauen kann. Zu den CapEx, eine Rallye auf Schulden zu bauen, finde ich nicht richtig und nicht gut, vor allem wenn man dann Aktien-Buybacks macht. Ich weiß nicht, ich kann da nicht wirklich mit, also wenn man neue Aktien begibt, die bestehenden Aktionäre verwässert. Ich weiß nicht, das ist nichts, was mir Spaß macht, wenn ich sowas sehe. Also ich finde das so eigentlich auch nicht richtig, aber es kann natürlich so weitergehen. Aber mir gefällt einiges nicht, wie das hier läuft in der Tech Rally.
Ja. Wie gesagt, du sagst es kann weitergehen. Für mich ist halt spannend, wie die Argumentation sein wird und vor allem wie die Rhetorik sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere vorsichtiger bei den CapEx-Prognosen zumindest wird.
Müssen Sie.
Ja, weil irgendwann muss ja auch Schluss sein. Ich meine, das sind ja alles Unternehmer, die sind jetzt nicht überschuldet. Ja, das muss man auch klipp und klar sagen. Die haben auch ihren stabilen Cashflow, der ist halt jetzt da sehr, leider sehr darunter, aber es kommt ja da Geld herein. Das ist ja nicht so, dass bei diesen Unternehmen kein Geld hereinkommt.
Nicht bei allen Unternehmen, da muss ich dich verbessern.
Ja, bei den meisten allerdings. Es ist schon so, dass du bei Google und so weiter hast du halt stabile Cashflows und das ist halt jetzt nicht
problematisch. Schau, wenn du mal zu mir rüberschaust, Hyperscaler Free Cashflow 2026 ist schon eine spannende Sache, muss man auf jeden Fall sagen.
Ja, ist natürlich extrem gesunken, keine Frage. Aber ja, wie gesagt, muss man schauen. Für mich die spannende Frage ist ja, und auch die haben wir schon besprochen, ich will auch jetzt nicht darum herum kann, wie lange halten die Chips? Ja, das ist einfach, wie kann ich die abschreiben? Das ist für mich das Entscheidendere, weil dementsprechend entstehen auch die Gewinne. Muss ich diese Chips, die ich jetzt in ein Rechenzentrum baue, nach 3 Jahren abgeschrieben haben oder kann ich die erst nach 7 Jahren abgeschrieben haben? Das ist für mich der entscheidende Faktor und die entscheidende Frage. Und dann entscheidet sich auch, wie das Rennen weitergeht für mich. Ja. Gut, wir werden es auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Für mich, wie gesagt, ein kleines Warnsignal, dass wir doch schon vom Charttechnischen her so ein bisschen Distributionscharakter annehmen. Noch ist es nicht so weit, aber Distributionscharakter, würde ich sagen, definitiv. Gut, Herr Zörer, Bitcoin. Wie schauen Ihre Bitcoin-Bestände aus? Haben Sie schon nachgekauft, haben Sie nicht nachgekauft?
Ich habe eine kleine Tranche nachgekauft. Ich warte noch auf ein Leg tiefer. Ich denke ja, dass also in meinem Primärszenario, dass wir nochmal eine Stufe tiefer gehen. Ob das passiert, weiß ich nicht. Aber ich sage auch immer dazu, dass ich 60.000 für eine sehr, sehr gute Kaufzone halte, langfristig. Also wenn man, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber wenn man den Case macht oder davon ausgeht, dass wir irgendwann neue All-Time-Highs erreichen, über 127.000, 150.000, 200, eine Viertelmillion. Wenn man prinzipiell davon ausgeht, dann ist es besser halt, man ist mit 60.000 mit den ersten Beständen drinnen, meiner Ansicht nach, meiner persönlichen, als man wartet auf ein eventuelles 45.000, 40.000, was dann eventuell gar nicht eintrifft. Also sonst sieht man halt die Rallye vor sich entfalten und man ist nicht dabei. Dementsprechend halte ich 60.000 für einen sehr, sehr guten Kompromiss. Ob es der absolute Boden ist, weiß ich derzeit nicht. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr starke Supportzonen hier, also ein unglaublicher Cluster von Anchored V-Webs und horizontalen Widerstandslinien plus verankerten Volumenprofil. Es würde schon Sinn machen, hier zu pausieren. Trotzdem ist mein Base Case nochmal ein Stock tiefer.
Ja, Base Case ist es auch, definitiv. Ich habe noch nicht nachgekauft, im Gegensatz zu dir. Habe aber den Fühler am Markt. Ich werde es auch kurz zeigen. Hier ist mein Bildschirm. Wenn aus charttechnischer Sicht für mich das nach wie vor angeschlagen abschaut, dann möchte ich es auch verargumentieren. Ich meine, was wir hier sehen, ist definitiv Abverkauf hier mit definitiv hohem Volumen. Dann gehen wir bei niedrigeren Volumen nach oben, Volumen sinkt nach unten. Wir haben den nächsten Abverkauf wieder mit etwas erhöhterem Volumen, nicht mehr ganz so dramatisch. Und jetzt gehen wir rauf, aber schaut mal das Volumen an, das wir da haben. Also es ist nach wie vor, das Volumen ist in diesem Anstieg hinauf, es geht de facto runter. Und charttechnisch gefällt mir das halt überhaupt nicht. Muss ich ganz offen ehrlich sagen. Heute haben wir schon den ersten Abverkauf gehabt. Jetzt wird gerade wieder raufgekauft. Also momentan sind wir ja wieder schön im Plus. Also wenn da mal heute eine Kerze kommen würde, die dann wirklich groß wäre und die dann wirklich vielleicht das Vorhoch sogar überschreitet, dann würde ich sagen, okay, das war die Bodenbildung. Dann steige ich auch gerne um 7.000, 8.000 Dollar tiefer, höher ein. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Und habe dann ein schönes Chancen-Risiko-Verhältnis wieder. Muss man sich dann im Endeffekt anschauen. Aber wie gesagt, mir gefällt das vom Volumen her halt nicht wirklich. Man muss halt da beim Bitcoin auch ein bisschen aufpassen, wo man sich das anschaut. Aber ja, das ist definitiv etwas, was mich noch definitiv stört.
Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Ich habe meinen Stop derzeit auf Einstieg. Also in der Rallye, in der Mikro-Rallye, wo es gerade nach oben geht, habe ich ihn halt auf Einstieg gesetzt. Das bedeutet also, wenn es nach unten durchschlägt, dann bin ich da wieder draußen aus der Position und kaufe dann einen Stock tiefer erst wieder ein. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt die Counter-Rallye starten. Für mich ist es prozyklisch auch der falsche Zeitpunkt. Wenn ich davon ausgehe, dass Bitcoin ein Risk-On-Asset ist, wovon ich ja primär auch ausgehe, dann sehe ich jetzt einfach nicht die antizyklische Kaufchance da jetzt.
Absolut, ja. Gut, warten wir es weiter ab. Wir werden auch Bitcoin natürlich weiter für euch unter Beobachtung halten. Dann, Dominik, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit diesem Thema beschäftigt hast. Ich will es auch nur als Meldung in den Markt stellen. Vielleicht hast du ein bisschen mehr Ahnung davon. Von mich, weil meine geht einmal null gegen null in diesem Bereich. Wir werden da auch unseren Experten auf eine Stunde Freiheit einmal genauer mit dem Thema beschäftigen. Aber tokenisierte Aktien sind zum ersten Mal real geworden. Securitize ist das erste tokenisierte Unternehmen an der New York Stock Exchange und ja, hat eben am selben Tag wie das Listing 266 Millionen Dollar tokenisierte eigene Aktien auf Solana und Avalanche eben rausgegeben. Dann hat Ondo Finance ebenfalls tokenisierte Aktien oder ETFs herausgegeben auf dem S&P 500, den IVV von BlackRock und auf Micron, auf der Ethereum-Blockchain. Also schön langsam kommt das in Schwung. Für mich insofern spannend, aus ganz anderen Gründen, nicht weil ich jetzt unbedingt tokenisierte Aktien mehr kaufen will, aber könnte das vielleicht nicht neuen Schwung in die Altcoins bringen?
Ja, ich meine, das ist alles auf der Ethereum-Blockchain, schätze ich mal, wie du gesagt hast, oder?
Ja, das eine auf der Ethereum und das andere auf der Solana bzw. Avalanche.
Ja, dann wird das eventuell diese Blockchains befeuern, also diese oder die Subketten drauf. Ich bin generell jetzt nicht so der große Freund von tokenisierten Aktien. Warum? Weil es einfach ein Derivat von einem Basiswert ist. Es ist eine erste derivative Ableitung von einem realen Wert. Und das ist generell nicht... Es ist einfach was anderes als die richtige Aktie. Du kannst natürlich jetzt Ansprüche verkaufen darüber etc., aber es ist was anderes als die Aktie zu haben. Und natürlich kannst du dann Aktien auch splitten in 100 Millionen Teile, weil du ja die Tokens aufteilen kannst etc. Dann kannst du auf einmal ein Zinshaus nicht nur in 6 Parteien aufteilen, weil es 6 Wohnungen hat, sondern eben dann in 100.000 Anteile und das an Shareholder verkaufen, was eine nette Idee ist, aber es ist halt prinzipiell was anderes als das Haus zu besitzen. Dementsprechend stehe ich dem ein bisschen skeptisch gegenüber, was nicht bedeuten soll, dass das nicht die Zukunft ist. Es wird kommen und es wird auch die Zukunft sein. Davon bin ich schwer überzeugt. Ob es eine gute Entwicklung ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wenn man es gut gestalten kann, kann man es ja machen, aber ich möchte halt schon Sachwerte sein lassen und nicht immer nur mit Derivate handeln. Also ich handle auch manchmal Optionen, aber das ist auch schon das höchste der Gefühle auf der derivativen Basis und sonst bin ich einfach Aktienhändler und Rohstoffe. Ich kaufe auch keine Rohstoff-ETFs, sondern physische Rohstoffe, zumindest da, wo es geht. Bei Uran wird es halt schwer natürlich, aber ja, so viel zu dem Thema. Ich bin jetzt kein großer Freund von Tokenisierung, muss ich sagen.
Sehr gut. Ich zeige nur kurz mal die Charts. Also ich auch nicht. Mir geht's da mehr um die Möglichkeit, vielleicht an den Kryptowährungen selbst zu partizipieren. Und was mir momentan sehr auffällt bei Ethereum, das schaut schon mal nach einer ganz okayen Bodenbildung aus, zumindest nach einer W-Formation, die wir hier haben. Auch hier muss man das Volumen weglassen, definitiv. Also das ist ganz schwierig da zu bewerten. Wir laufen aber auch hier in einer großen Widerstandszone rein, das muss man auch am Schirm haben. Aber Solana, ebenfalls spannend, die momentan halt beide besser performen als der Bitcoin selbst, finde ich ganz interessant. Also ich kann mir durchaus vorstellen, bei Solana eine spekulative Position zu eröffnen, wenn wir jetzt hier wirklich es schaffen, da drüber zu gehen, weil der letzte Anstieg war schon vom durchaus auch interessanteren Voluminas begleitet. Jetzt ist es wieder ein bisschen ausgetrocknet, aber ich finde das generell spannend. Also Solana habe ich definitiv am Schirm, vor Bitcoin wahrscheinlich noch, da eine kleine Position zu eröffnen. Deswegen diese News ganz spannend für mich. Gut, und last but not least, wir haben dann noch eine Frage im Chat, die werden wir dann gleich beantworten noch am Ende. Gold und Öl, beziehungsweise erzähl mal ein bisschen, was zu, momentan dein Take zu den Edelmetallen ist, beziehungsweise zu den Rohstoffen generell.
Also generell mein Take zu den Edelmetallen ist, dass wir jetzt auf einer, wir sind jetzt da gerade in Gold drinnen, dass wir da einen Cluster haben. Ich zeichne die immer so mit so roten Kreisen an. Wir sehen halt hier zwei blaue Anchored VWAPs und in Orange den 200 Tages-EMA gleitenden Durchschnitt, die hier eine Clusterformation bilden. Und wir sehen, dass wir durchgebrochen sind, nochmal zurück zum Ausbruchslevel gehen, wieder abverkaufen. Und dann sehen wir da jetzt auch nochmal die Rückkehr in diese Richtung. Es ist ein hartes Level, auch von den verankerten Volumenprofilen auf der Seite ist halt hier einiges los. Ich denke, dass wir nach wie vor nochmal abprallen werden. Wo genau, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, dass wir da nochmal ein Low unten sehen werden in diese potenzielle Zielzone von 3.200, 3.300 bis 3.500 Dollar. Da würde ich sagen, haben wir eine horizontale Widerstandszone, Supportzone von diesem Breakout hier aus diesem Ascending Triangle plus halt dieses verankerte Volumenprofil auf der Seite, das hier eine gute Zone bildet. Ich denke, dass da ein gutes Low sein könnte, um dann eben eine übergeordnete weitere Rallye zu starten, um den Angriff auf neue All-Time-Highs zu machen. Bei Gold. Es gibt auch einige große Häuser, Analysehäuser, die schon von 5.400, 6.000 Dollar bis Jahresende sprechen. Mal schauen, wo es hingeht, aber ich bin auf jeden Fall weiter bullish, wenn wir da unsere Lows gemacht haben für Edelmetalle. Und ich denke, dass Gold da jetzt bald mal auch einen Boden finden wird. Was mich etwas stört, ist, wenn man sich übergeordnet empirisch anschaut, die Bullenmärkte, die großen Bullenmärkte von Edelmetallen, dann ist es meistens so, dass Edelmetalle ihren Boden gemacht haben in einem übergeordneten Katastrophennarrativ, unter Anführungszeichen. Du weißt, dass wenn es generell crasht am Markt oder so, dann wird alles abverkauft, eben weil Liquidität fehlt, und da sieht man dann eben auch, dass sehr schön andere Assets ihren Boden machen, genauso eben Risk-Off-Assets wie Edelmetalle, und das sieht man bei Silber sehr schön. Wenn ich da kurz rüberschalte, dann können wir das kurz analysieren. Schauen wir da kurz rüber. Und da müssen wir halt jetzt weit zurückgehen. Müssen wir weit zurückgehen, und zwar Richtung 2008. Und wenn wir uns das hier anschauen auf 2008, dann sehen wir, dass wir da eigentlich in einer Rallye nach oben wunderschön 350% gemacht haben, um dann am Ende nochmal 57% zu fallen, um dann in einer zweiten Bullmarkt-Rallye wieder erneut um 450% anzusteigen. Das ist ganz normal in solchen Aufstiegen. Jetzt ist die Frage, handelt man einfach nur den ganz, ganz großen Trade, dass man sagt, buy and hold, ich kaufe da unten ein. Moment kurz, ich kaufe da unten ein und nehme einfach den ganzen Trade mit dem Verkauf oben am Top. Muss natürlich wissen, wo das Top ist. Das ist natürlich die große Frage, die One-Million-Dollar-Question, die keiner beantworten kann. Oder handle ich halt wirklich jeden Anstieg und jeden Kollaps und verkaufe überall und nehme das als Trade quasi mit. Das kann der eine besser, der andere schlechter. Ich bin da eher von der Buy-and-Hold-Fraktion. Und trotzdem sehe ich uns jetzt derzeit eigentlich da in diesem übergeordneten Thema drinnen, dass man da einfach abverkauft hat. Und das ist eben genau diese Phase gewesen, 2008, Kapitalmarkt-Crash, also Great Financial Crisis, wo man zuerst einmal in einem Liquiditätsevent nach unten geht stark und dann aber als monetäres Edelmetall den Bit bekommt, quasi, dass dann der CFF-Demand zieht. Zuerst fällt man um 50%, 60%, 70% und dann geht's aber mit der Rallye nach oben, weil man eben weiß, Inflation, weil man weiß, Kapitalmarkt-Crash. Und das ist dieser Case, den ich machen würde. Und mir fehlt dieses Narrativ, das fürs mit so einem Abverkauf einhergeht. Wir haben zwar den Krieg, aber das ist noch nicht so eskaliert, dass ich sage, das würde passen. Und dementsprechend fehlt mir dieses Washout-Low. Ich hoffe, das macht alles Sinn, was ich da sage. Ich versuche es eh so gescheit wie möglich zu erklären. Das ist alles nicht deterministisch nachweisbar in Zahlen festzuhalten. Das ist mehr Bauchgefühl. Man könnte hier auch den Case machen, wenn man hier ranzoomt, dass man hier meine erste Einkaufsbox getroffen hat und sofort gedreht hat nach oben und dass wir da jetzt den Boden gemacht haben in Silber. Das würde aber dagegen sprechen, dass Gold nochmal fällt eigentlich, weil Silber dann mitfallen würde, weil die zwei halt immer im Tandem funktionieren. Und das würde auch dagegen sprechen, dass wir noch so ein Washout-Low, ein Narrativ-Low bekommen. Deshalb ist mein Basisszenario eigentlich eher, dass wir nochmal abverkaufen, um in einem, wie gesagt, Washout-Low hier nochmal runter unten anzudocken an den 40 Dollar und dass wir von dort nochmal nach oben gehen. Ich denke nicht, dass, wenn das passieren sollte, wir lange da unten bleiben werden, sondern eher, dass wir dann schnell wieder nach oben gehen könnten. Aber für mich ist das Sentiment noch nicht negativ genug, um hier jetzt die neue Rallye zu starten. Wir haben auch noch nicht einmal ein höheres Hoch. Also wir sind noch immer in einer Bärenmarkt-Rallye drinnen. Das heißt, das Volumen fehlt. Das ist noch nicht bullisch genug, um hier wirklich den Boden auszurufen, meiner Ansicht nach.
Ja, sehe ich ähnlich wie du. Ob es der Boden ist oder nicht, wird man sowieso erst sehen, wenn gewisse Chartmarken wieder nach oben durchschritten werden. Das ist für mich klar. Und dieses Washout, was du sagst, also das Herauswaschen sozusagen der schwachen Hände. Ja, also das sind Leute drinnen, die vielleicht in der Nähe der Hochs gekauft haben, aber noch immer hoffen, dass es noch neue Hochs gibt und ja, die in Hoffnung da eben drin geblieben sind, dass es doch wieder mal irgendwann drauf geht. Und in der Regel steigen die Märkte erst dann, wenn die entnervt geschmissen haben. Und das sieht man jetzt in den Charts noch nicht wirklich. Das heißt, die müssten noch aus dem Markt gewaschen werden sozusagen. Und wenn das dann passiert ist, dann ja, ist es spannend. Also ich sehe wie du weder in Gold momentan den Boden noch in Silber. Wenn es so ist, dann wird die Bestätigung sein, wenn man wieder über die Chartmarken bei Silber über 72 geht, das wäre extrem bullisch, beziehungsweise bei Gold über 4.400 geht, auch das wäre extrem bullisch, dann ja, dann stimmt auch das Chancen-Risiko-Verhältnis wieder für einen Einstieg. Solange das nicht so ist, bin ich so wie du einfach sehr, sehr vorsichtig. Genau. Gut, und ja, ein Take zu Öl noch. Ja, man sieht jetzt Stabilisierung im Bereich der 70. Ich zeige auch das kurz charttechnisch. Also bei 68,70 haben wir auch immer wieder so eine Zone, wo man halt immer wieder gedreht ist. Da sind wir jetzt im Moment, also man sieht das schön in der Vergangenheit, dass das halt ein Preis war, der eigentlich auch immer wieder gehalten wurde, weil das auch so ein Preis ist, den gewisse Länder brauchen, um überhaupt sinnvoll Öl fördern zu können. Drunter wird schon schwierig. Ich glaube, die USA kann bis 65 Dollar ihr Öl halbwegs profitabel aus dem Boden holen, dann wird es auch da schon kritisch. Also die brauchen schon gewisse Werte. Mal schauen. Also ich bin auch der Meinung, dass, wie gesagt, wir haben es eh schon im letzten Podcast auch besprochen, dass wir jetzt hier eine Stabilisierung sehen wollten. Natürlich wird es ein bisschen nach oben und nach unten pendeln, aber es wird jetzt nicht der ganz große Abverkauf kommen, weil sich die Länder halt jetzt neu eindecken müssen. Die strategischen Reserven sind nach wie vor dünn, die müssen jetzt aufgefüllt werden und das ist für mich ein Hauptgrund, warum der Ölpreis sich eher in diesem Bereich stabilisieren dürfte. Vielleicht nochmal einen Tipp auf 60 nimmt darunter, viel tiefer gebe ich ihm eigentlich nicht und genauso gebe ich ihm, es sei denn, es passiert jetzt wieder was in der Straße von Hormus oder es passiert wieder was im Krieg, genauso wenig gebe ich ihm über 75 Dollar, also für mich wäre das sogar ein schöner, wenn man es jetzt aus optionstechnischer Sicht traden würde, ein schöner Iron Condor Trade zum Beispiel oder Iron Butterfly Trade, der da durchaus spannend sein könnte, aber natürlich Disclaimer, jeder muss das für sich selbst entscheiden, ganz klar. Genau.
Wenn du kurz noch zu mir rüberschalten möchtest, zu Öl, was du ganz richtig ansprichst, sind eben diese Strategic Petroleum Reserves, die SPRs, das sind jetzt die von den US-Amerikanern. Und man sieht hier, dass man am tiefsten Punkt von den Ölreserven ist seit, weiß nicht, wie weit das da zurückgeht, bis 1980, 1975. Also man ist halt schon auf einem signifikanten Low und unten in Rot sieht man die Rate of Change, also wie schnell die Ölreserven aufgebraucht werden und da ist man auf All-Time High. Das bedeutet, die Depletion, das Abnehmen der Ölreserven ist so schnell und so radikal wie nie zuvor in der Geschichte. Und angeblich haben sie noch 3 Wochen lang Ölreserven. Es geht hier um 326 Millionen Barrel, die hier noch drinnen liegen in den strategischen Reserven. Und dementsprechend hat natürlich Trump ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass der Ölflow durch die Straße von Hormus wieder normal funktioniert. Deshalb will er auch diesen Deal unbedingt haben. Ich glaube, dass ihm da der Iran noch einen Strich durch die Rechnung machen wird und dass wir da eventuell noch eine weitere Stufe der Eskalation sehen werden, genau aus dem Grund. Aber ja, also für Donald Trump könnte es, wenn das nicht schnell Fahrt aufnimmt, hier eventuell eng werden und das genau in Richtung Midterms.
Okay, spannend. Ist die Straße von Hormus eigentlich offen oder geschlossen, fragt der Erwin.
Ja, das ist so eine Frage, die kannst du auf zwei Wegen beantworten und beide sind falsch und beide sind richtig. Also es ist wir sind nicht mehr auf dem Durchfahrtslevel, wie wir bei einer offenen Straße von Hormus waren vor dem Krieg, und wir sind nicht mehr auf den Levels, wo wir bei einer geschlossenen waren. Es fahren ein paar durch, aber nicht alle. Es sind jetzt wieder einige Boote beschossen worden, dementsprechend. Wir sind nicht vor Kriegszustand und auch nicht auf dem absoluten lowest level.
Genau, und man kann es auch nicht ganz genau sagen, weil die Zahlen im Moment nicht stimmen, weil die Schiffe die Transponder abschalten, während sie durch die Straße von Hormuz fahren. Insofern ist es ein bisschen schwieriger zu tracken im Moment. Da gibt es einen guten Bloomberg-Artikel dazu. Wenn ich den finde, kann ich ihn gerne teilen. Aber das muss man halt alles am Schirm haben, exakt.
Ich habe da jetzt noch die aktuelle Grafik, weil es eben gerade gefragt worden ist, kannst du nochmal herzeigen. Das ist der Commercial Cargo Vessel am Crossings-Durchsatz von Hormuz. Man sieht halt hier vor dem Februar, wie viel der Normalzustand war mit 140, 150 Tankern pro Tag. Und jetzt sind wir hier ungefähr bei 50, 60, beziehungsweise respektive bei 19. Also Tanker in Blau und dann noch in Orange die Dry Cargo Ships. Ja, also wir sind weit davon von einer Normalität entfernt. Wir sind da vielleicht bei einem Siebtel vom Normalzustand.
Gut, hätten wir Öl und die großen Dinge auch abgesprochen. Dann eine Frage von der Roswitha: Wie handelt ihr Bitcoin? Ich beantworte es relativ einfach. Entweder über ETFs. Das ist meistens so das kurzfristigere Traden auf Bitcoin. Das mache ich über ETFs. Langfristig kaufe ich dann wirklich physisch Bitcoin, und das mache ich über Bitpanda.
Ja, ich mache das relativ ähnlich. Kurzfristige Trades mache ich über iBit, über den Bitcoin ETF, und echte lang Buy and Hold Bestände, die handle ich physisch über eine Kryptobörse natürlich.
Ja. Ja, sehr gut. Gut, dann kommen wir noch eine Frage von mir zu Michael. Könnte man sagen, Zinsen extrem erhöhen oder auf Null setzen, wären beide Szenarien ein Einbruch der Wirtschaft, wie wir sie jetzt kennen?
Also Zinsen auf Null setzen würde keinen Einbruch der Wirtschaft auslösen, aber ein Einbruch der Wirtschaft würde Zinsen auf Null erfordern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Frage gemeint ist, aber Zinsen natürlich hochdrehen wirkt konjunkturdrückend, also wirkt halt dämpfend auf die Konjunktur, auf die Wirtschaft. Und Zinsen senken ist natürlich Rückenwind für die Konjunktur, weil man sich günstiger verschulden kann etc. Und genau, ich hoffe, ich habe es beantwortet. Wenn nicht, bitte nochmal genauer nachfragen.
Können wir aber auch gerne im Deep Dive Call nachher besprechen, Michael. Du kannst ja. Kannst da. Futures Trade ich keine, Roswitha. Ich meine, ob du Futures Trade hast, Dominik? Dann hätten wir das auch besprochen. Gut, dann werfen wir noch zu guter Letzt einen Blick nach Europa. Denn wenn man einen Blick nach Europa wirft, dann muss man ganz ehrlich sagen, zumindest auf die europäischen Börsen mal, ich blende sie hier mal ganz kurz ein, dann haben wir Ausbrüche. Ich habe jetzt hier mal den DAX mitgebracht, der hier für mich einen sehr, sehr spannenden Ausbruch hingelegt hat. Jetzt ist die Frage, kommt der dann wieder zurück und prallt ab? Das wäre dann ein super Chancenrisikoverhältnis. Im Moment interessiert es mich weniger. Es ist die spanische Börse ausgebrochen. Es ist der CAC, glaube ich, wenn mich nicht erinnere, wenn ich mich rechtlich erinnere, schon vor ein paar Wochen ausgebrochen. Noch nicht ganz. Oh ja, ein bisschen auch ausgebrochen. Der Eurostox geht nach oben. Ja, was ist dein Take zu Europa, Dominik, im Moment? Börsentechnisch zumindest spannend.
Ich würde sagen, das ist auch so eine Kapitalrotation, eben nicht nur von Tech in den Russell 2000, also die Marktbreite, die sich erhöht, sondern eben auch von gut gelaufenen amerikanischen Indizes raus in die Schwellenländer und nach Europa. Also das ist einfach eine Kapitalrotation, die ja man ernst nehmen muss, wenn sie denn anhaltend persistent ist. Ja, viel mehr gibt's dazu jetzt nicht zu sagen, finde ich.
Ich finde es auch, dass es ist auf jeden Fall eine Kapitalrotation. Ich finde es halt schön, dass auf breiter Front das Ganze getragen wird und nicht von einzelnen Ländern. Das ist für mich halt spannend, und ja, dass man halt vielleicht so auch ein bisschen drauf schaut, wenn jetzt wirklich Rohstoffe wieder billiger wären, dass Europa davon halt besonders profitieren könnte, weil die halt unter hohen Rohstoffen auch besonders gelitten haben. Also ich glaube, das ist auch ein Take dazu, der da durchaus spannend sein könnte. Ob es langfristig so ist, werden wir sehen. Aber die momentanen.
Also die deutsche Industrieproduktion würde dagegen sprechen. Also wenn du da zu mir rüberschaltest, habe ich auch einen Chart mitgebracht, dass man halt sieht, wie sich Deutschland selber abbaut. Wir haben da in der strichlierten Linie quasi den Long-Term-Trend von 1993 bis 2017, von dem wir komplett abgewichen sind und wo es auch kein Bergauf gibt, eigentlich seit 2017. Deutschland ist da in der Industrieproduktion auf Levels von der großen Finanzkrise 2008 unten, während andere Länder ganz normal nach oben gehen. Also ich weiß nicht, inwiefern man das wirklich reparieren kann. Man verliert die großen Industriestandorte. will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber BASF wandert ab, VW etc. Es schließt sehr, sehr viele große Konzerne. ThyssenKrupp muss subventioniert werden. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Also ich bin da wirklich nicht bullish in Deutschland, auch wenn wir da jetzt Alltime-Highs machen im DAX. Das ist für mich nichts, wo ich investieren möchte.
Gut, das muss man jetzt, glaube ich, trennen, weil der DAX ja größtenteils internationale Unternehmen hat.
Also ja, glaub, genau. Er macht internationale Umsätze und so das Argument natürlich, aber die Industrieproduktion ist trotzdem auf einem Low, die haben wir schon lange nicht gesehen.
Sehr gut. So, letzte Frage von Gerhard, die wir reinnehmen. Kakao, Gap Up, keine Ahnung. Also hier ist so Kakao, ja. Dominik. Der Dominik trinkt. Der Dominik ist so ein Kakao-Trinker.
Genau. Ich habe schon Benko, der René trinkt viel Kakao, glaube ich. Nein, ich habe zu Kakao.
Aber wie ist denn da das Kürzel? Ich habe keine Ahnung.
Ich kenne den Future, SCF1 Rufzeichen, müsste der Kakao Future sein, aber das ist gerade kein Gap Up, das ist was anderes anscheinend.
Okay, ja.
Können
wir uns auch nachher noch unterhalten. Super, dann soll es das für heute wieder mal gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne Kanal abonnieren, Daumen nach oben da lassen und in diesem Sinne, wie immer, danke. Wir freuen uns, wenn wir euch nächsten Montag um 18 Uhr wieder hier an dieser Stelle begrüßen dürfen. In diesem Sinne, macht's das gut. Ciao, ciao.